Nimm's Rat, der Podcast, heute mit
Alex Tuspas.
Tulpen oder Krokus?
Tulpen.
Das war's mit dem Winter oder da kommt noch mal was?
Also nachdem jetzt alles besser wird, wird es jetzt ein schöner milder Frühling. Es kommt nochmal ein kurzer Wintereinbruch und dann wird es ein richtig schöner Fahrrad. Frühling, Sommer, Herbst und ein ganz später Winter.
Barhocker oder Lounge-Sessel?
Ja, ganz klar Lounge-Sessel. Wir sind momentan auf Händlertour. Ich habe die letzten 3 Tage 2000 Kilometer gefahren und jetzt so Lounge-Sessel hat gerade unglaublich Anziehungskraft.
Bist du mit deinem Tesla gefahren?
Nee. Wir sind tatsächlich, wir sind mit Multivans gefahren, weil wir die Vollpackung mit dem Räder dabei haben.
Übrigens, wenn jemanden kennt, der unbedingt einen Tesla kaufen will, ja, Alex hat einen.
Genau, ich würde ihn sehr gerne hergeben. Also jetzt ist es wirklich soweit. Also,
lange hat es nicht gehalten.
Weg damit mit der blöden Kiste. Also ich kann es nicht mehr sehen, echt.
Überraschung des Monats?
Was sollen wir jetzt auf diese Frage antworten? Also geopolitisch lassen wir es jetzt erstmal aus, weil
ja, man, da, aus, genau.
da ist eigentlich
und wir müssen sagen, wir nehmen vor der Wahl auf, weil wer weiß, was am Sonntag alles noch kommt. Ja, also lassen wir mal diese Seite weg, ja.
Also für mich gibt es mehrere Überraschungen. Das erste ist ganz zu Anfang, also eigentlich nur Ende Januar, Stefan Pierer, CEO, weg. Da geht eine Riesen-Ära zu Ende. Da glaube ich, sprechen wir dann später auch nochmal kurz drüber. Dann auf der anderen Seite XDS, also einer der größten chinesischen, also wahrscheinlich einer der größten Rahmenhersteller der Welt, die selber auch Fahrräder bauen, steigt in die Tour de France ein und ist mit dem XDS Astana-Team. Das ist der erste Chinese, der meines Wissens, also ein Rahmenbauer einsteigt. Das zeigt das neue Selbstbewusstsein der Chinesen. Und China, und das ist total interessant, da können wir sprechen dann später drüber, vielleicht auch, in China ist Rennradfahren extrem en vogue und das ist tatsächlich eine ganz interessante Entwicklung.
Spannend, davon wusste ich jetzt noch nichts, da muss man drüber sprechen, auf jeden Fall.
Unbedingt.
Aber es lässt sich überall einbauen, Ey, erstmal welcome back nach langer Zeit, wie steht's, aber jetzt zu später Stunde. Am Ende einer wirklich langen Woche für uns beide, glaube ich, haben wir uns eingefunden, um unglaublich viele Themen aufzubereiten.
Yes.
In kürzester Zeit natürlich, wie wir so drauf sind. Und passend dazu habe ich heute nicht 3 kleine Fragezeichen mitgebracht, sondern 3 größere Cluster. Hm. Ich habe es jetzt mal genannt, Unruhen und Übernahmen, Ex-CEO und Ex-CEO, Gier und Geopolitik. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall auch China unter. Unruhen und Übernahmen. Wir müssen noch ein bisschen drüber sprechen, was so Ende des letzten Jahres eigentlich passiert ist. Produktionsstopp bei GT Bicycles und auch die Insolvenz bei Rocky Mountain. Jetzt 2 Mountainbike-Marken, nicht urbaner Raum. Dennoch, dein Urteil, warst du sehr überrascht? Ich war bei Rocky schon sehr überrascht.
Ja, ich bin für fast allen überrascht, aber also eigentlich erschrocken, aber nicht überrascht, sagen wir es mal so. Mhm. Weil es doch immer so, gerade bei Rocky Mountain ist ein dickes Brett GT, aber ehrlich gesagt nicht überrascht. Und ich glaube, das ist ja noch nicht ganz das Ende der Fahnenstange. Also wir leben einfach jetzt, da können wir jetzt weiter gleich drüber sprechen, einfach eine durch die Corona-Situation ausgelöste Mauser oder wie Sie sagen, Konsolidierung der Markt und der Industrie, der war schon überfällig und das E-Bike hat es lange rauszögert. Jetzt ist aber tatsächlich so, dass die Einschläge einfach ziemlich nahe kommen. Also da wird es schon nur den einen oder anderen das Deck zerreißen und so manches Schiff wird dann leider einmal sinken.
Ja, GT jetzt erstmal Produktionsstopp. Rocky Mountain wird weitergehen, da bin ich mir sehr sicher. Es sind halt sehr, sehr viele Menschen, ich glaube so bis auf 2 oder so, haben ihren Job in Kanada verloren. Viele Menschen, die ich auch kenne, das trifft einen dann schon. Ich hoffe, dass es trotzdem für alle geht es immer irgendwie weiter. Sie kommen irgendwo unter und das freut mich dann auch. Manchmal Breakups lead to Breakthroughs, das muss man auch sehen. Hier und da, auch wenn es gerade sehr schmerzhaft ist.
Und du darfst... Also ich habe erst vor kurzem einen sehr, sehr spannenden Vortrag gesessen, weil ich war eigentlich der in Anführungszeichen irrigen Meinung, also ich habe jetzt gelernt, dass ich irrig war, dass in Deutschland jetzt und grundsätzlich jetzt hier in Europa wird die Beschäftigungslücke dadurch geschlossen, dass einfach sehr viele Menschen jetzt auf der Straße stehen, dass halt viele jetzt in die Insolvenz gehen. Und ich habe jetzt gelernt, dass das diese strukturellen Probleme des Arbeitsmarktes nicht lösen werden. Das heißt, wir können gar nicht so viele Leute, in Anführungszeichen, so schlecht kann es der Wirtschaft gar nicht gehen, dass wir diese Fachkräftelücke wirklich schließen. Das heißt, die gute Nachricht in dem, und speziell im Fahrradmarkt, der Fahrradmarkt ist ein sehr spezialisierter Markt mit sehr spezialisierten Berufsbildern. Das heißt, wenn eine Marke über den Jordan geht, dann ist die Chance, dass du woanders unterkommst, doch relativ groß. Das ist jetzt momentan schwierig, weil alle sehr vorsichtig sind, aber der Markt wird aufgehen. Das heißt, diese Arbeitskräfte gehen uns zu einem kleinen Teil verloren, die werden dann relativ schnell wieder gebraucht. Also ich merke es bei uns, wir suchen auch. Und ich kenne andere, die jetzt noch ein bisschen vorsichtig sind, aber eigentlich offene Stellen haben. Und von dem her ist es, glaube ich, ein bisschen wie anders bei sehr generischen Industrien oder generischen Jobs, dass die Arbeitnehmer dann total auf der Straße sitzen. Zumindest das wird nicht in dem Maße passieren. Was man aber schon sagen muss, das wird jetzt auch dann für KTM Motorrad sehr spannend. Es gibt Marken, die, wenn, das sind wir, in Anführungszeichen, ich vergleiche es mal mit Wirtshäusern. Es gibt Wirtshäuser, die laufen verdammt gut, wirtschaften. Dann plötzlich ist irgendwas, sie gehen insolvent und dann kommen sie aus diesem Strudel nicht mehr raus. Und das hat dann immer ein bisschen damit zu tun, dass dann die Glücksritter kommen, die Marke nicht verstehen, die Markenhistorie nicht verstehen. Sobald der Marke insolvenz geht, dann verlassen mal immer die besten Mitarbeiter sofort das Schiff. Es sei denn, sie sind wirklich ganz die hard. Und damit, das ist meistens für die Qualität auch nicht immer das Allerbeste. Und dann kommen die meisten schon in so ein bisschen einen unguten Strudel rein. Ich meine, du hast es ja auch gesagt, also auch schon mit Advanced. Advanced ist ja
Advanced Bikes. Jemand,
die jetzt auch insolvent gegangen sind und dann hat es auch geheißen, okay, sie sind wieder da, aber das wird tatsächlich, wenn man genau schaut, was denn wieder da ist, wie es denn weitergeht, dann ist es schon ein ganz anderes Bild wie das, was man eigentlich gemeinhin denkt.
Ja, auch sehr schmerzhaft. Ich habe tatsächlich an dem Tag eigentlich einen Podcast, also an dem Tag, ja, an dem es die Mannschaft erfahren hat, an dem Tag einen Podcast aufnehmen sollen, oder das war unser Plan. Mhm. Und dann hieß es erst in der Früh, Sissi, können wir heute Mittag aufnehmen? Es gab wohl in der Früh dann eben die Kundgebung und mittags hieß es dann, Sissi, nein, wir müssen es komplett streichen. Also das ist schon erschütternd. Ich hoffe, die kommen alle wirklich auch an netten Plätzen unter. Vielleicht auch mal branchenfremd, das habe ich
ja,
auch
bei einigen. Ja, das schadet auch nicht. Das Problem ist nur, wenn du einmal in der Fahrradindustrie warst, dann bist du, also ich glaube, ich bin mittlerweile extrem schwer vermittelbar und du wirst ja gar nicht mehr irgendwas.
Nicht nur, weil du in der Fahrradindustrie so lange bist.
Ja, genau.
Wir zwei. Ich habe auch letztens mit einem Freund gesprochen, der eine Agentur hat, und er hat gesagt, er würde jetzt keine Selbstständigen mehr einstellen mit seinen Erfahrungen.
Ja.
Das ist schon auch so eine, also wenn man mal weiß, wohin mit seinem Kopf formen und gestalten durfte. Aber naja, jeder. Aber was auch ganz interessant war, Lupine, der Leuchtenhersteller, der ist übernommen worden von einem Private Equity Investor, oder die sind zumindest mit einer Mehrheitsbeteiligung eingestiegen. Gimi heißt GIMY, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Mhm. Ist auf jeden Fall börsennotiert, auch ein europäischer Private Equity Investor. Und da wollte ich dich fragen, ist das so ein Zeichen, dass dann doch noch draußen gesucht wird in der Fahrradindustrie nach Übernahmekandidaten oder wieder?
Ja, also ich halte es auch für gar kein so schlechtes Zeichen, also dass dieser Kapitalabfluss und diese ganz große Übervorsicht im Fahrradbereich ein Stück weit sie unter Umständen wieder drehen könnte. Ich bin bloß ehrlicherweise, also ich habe mal eine Zeit lang so Investoren beraten und habe dann festgestellt, es ist ganz, ganz schwer, denen verständlich zu machen, dass die Fahrradindustrie tatsächlich nach schon einigen sehr eigenen Regeln spielt. Und das Problem ist, das sagt dann jeder von seinem Markt, aber das gilt im Fahrradbereich sehr, sehr, würde ich mal sagen, sehr, 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 sehr klar und sehr speziell. Also Private Equity oder also die VCs, die haben sich immer sehr eilig. Also die wollen immer sehr schnell sein. Und da, wenn man irgendwas im Fahrradmarkt nicht ist, dann ist das schnell. Vor allen Dingen in Deutschland. Deutschland ist ist ohnehin ein schwerer Markt für alle Industrien, aber im Fahrradmarkt ist er wahrscheinlich der mit Abstand schwerste. Und das Problem ist immer, die kommen rein und denen muss man im Grunde genommen nur drei Fragen stellen. Und was ich unfassbar schockierend fand, ist diese Frage, wie groß ist denn der Markt? Wisst ihr, wie viel Umsatz dieser Markt gesamt macht? Das zweite, wisst ihr, wie viele Spieler in eurem Feld unterwegs sind? Und die dritte Frage ist, was ist denn genau das, von dem Ding, das ihr kaufen wollt, das das so speziell macht? Oder was bringt ihr mit, dass ihr diesen Feenstaub drüber stauben könnt? Und die erste Frage, da waren die völlig blank. Die haben sich diesen Markt nie angeschaut.
Oh, wow.
Und das Erstaunliche ist, ich glaube, der Fahrradmarkt oder speziell der E-Bike-Markt, es gibt kaum einen Markt, der so extrem unterschätzt und so extrem überschätzt wird. Mhm. Überschätzt vom Marktpotenzial, von der Marktgröße und so dermaßen unterschätzt von der Komplexität des Produkts. Weil ich führe es immer ein bisschen so drauf zurück, das erste Mobilitätsprojekt deines Lebens ist ein Fahrrad. Also du wächst auf mit einem Fahrrad. Und diesen Kinderspielzeugstatus, den kriegen wir alle irgendwie nicht los. Und dann kommt also ein Aspekt dazu, dass Motorräder, Mofas, Mopeds und alles, was führerscheinpflichtig ist, da musst du 18 sein. Das ist im Grunde genommen so ein Ritual des Erwachsenwerdens. Mhm. Fahrrad kann jeder fahren. Das ist das Schöne, das Offene. Hat aber auch damit zu tun, dass praktisch alle von Autoingenieuren, von Motorradingenieuren das Thema vollständig die Komplexität unterschätzen. Und was ich immer versuche, denen zu erklären, ist, dass die Fahrradindustrie eher näher an der Avionik ist, als an der Luftfahrtindustrie, als an der Fahrzeugindustrie. Warum? Für Fahrzeugindustrie sind Stückzahlen von 100.000, 500.000, 1 Million komplett in Serie produzierten Produkten, auch wenn sie ziemlich individualisiert sind, sind für die, würde ich mal sagen, da reden wir über Serie. Aber selbst die größten Hersteller, wenn du das mal runterrechnest, haben teilweise Losgrößen, Chargen, wo sie Einzelprodukte produzieren von ein paar hundert. Und das ist von der Serienfertigung Lichtjahre entfernt. Extrem viel Handarbeit. Und das zweite ist, das ist extremer Leichtbau. Selbst diese 25 Kilo E-Bikes, die für uns wahnsinnig schwer wirken, ist für einen Motorradhersteller grotesk leicht. Oder Rennrad von 6 Kilogramm, mit der du die Tour de France fahren könntest, wenn es denn tatsächlich nicht zu leicht ist für die Tour de France. Mhm. Das ist genau das Gewicht einer Bremsscheibe beim Auto. Und das war meiner Zeit damals bei Pira und ich habe mit den KTM-Ingenieure und auch mit BP, also mit deren Federungshersteller, die haben gesagt, sie können problemlos so eine Federgabel bauen. Also Rockshocks oder Fox-Gabel, das ist für sie überhaupt kein Problem, so eine Gabel zu bauen. Wo sie absolut keine Chance sehen, wo sie sich überhaupt nicht erklären können, wie die das so leicht hinkriegen. Sie können es bauen, aber auf gar keinen Fall so leicht. Und es wird binnen 3- bis 4-fache
gekostet. Ja, interessant. Mhm.
Und daher muss man ganz ehrlich sagen, und das versuche ich immer gebetsmühlenartig, alle zum sagen, Freunde, wenn ihr in den Markt geht, du kannst in dem Markt schnell ein kleines Vermögen machen. Voraussetzung ist, dass du ein großes zuvor hattest. Also es ist the best way to burn money ist im Fahrradmarkt. Es ist aber auch der beste Markt, bei dem du langfristig, gerade mit dem Zukunft des E-Bikes, wirklich die goldene Nase verdienen kannst. Aber du brauchst einen sehr, sehr langen Atem. Es ist doppelt bis dreifach so teuer, wie du geglaubt hast. Und es wird mindestens 2 bis 3 Mal, wenn nicht noch länger dauern, als du gehofft hast. Und wenn man das durchsteht, und da ist Bosch zum Beispiel, muss man ganz ehrlich sagen, ein gutes Beispiel. Die haben den
Bosch ist eben kein VC, ja. Also.
Ist kein VC, genau. Und die Bringer haben sie dafür mitgebracht. Aber ein Großkonzern ist auch durch Höhen und Tiefen gegangen. Aber trotzdem, die hatten damals von Denner einfach die Rückendeckung gesagt, wir gehen da rein und bleiben da drin at all costs. Und die haben einfach den langen Atem gehabt und den brauchst du in diesem Markt. Das Problem ist, VCs und viele Private Equities teilweise auch, haben diesen Atem nicht. Und sie geben auch, siehe OneMove, den Firmen dann teilweise nicht den Atem. Auch ein Problem der Chinesen. Also die Chinesen kommen jetzt auch rein und die holen sich blutige Nasen Ende nie.
Mhm. So. Ja, interessant. Also ganz kurz noch meine Frage, warum ist der deutsche Markt so schwer?
Der deutsche Markt ist, also grundsätzlich sind die Deutschen sehr, sehr konservativ, sehr, sehr vorsichtig, sehr, wie soll ich sagen, gerade was neue Technologien betrifft, sind wir lustigerweise, wir sind immer extrem gut in der Forschung. Da sind wir ganz weit vorn, aber in den Markt bringen scheitert in Deutschland immer ganz oft an der Akzeptanz für Neues bei den Kunden. Und ich habe da mal eine wilde Theorie, zumindest bei dem Thema Digitalisierung geboren. Die mag ein bisschen verrückt klingen und ich weiß auch nicht, ob sie stimmt, aber ich glaube, die haben wir ja schon mal vor 2 Podcasts gesprochen. Also im Grunde genommen, wir haben es zweimal erlebt in der Nazi-Diktatur, in der SED, wie gefährlich es wird, wenn eine völlige Datentransparenz herrscht. Also wenn es jemand gibt, der wirklich rein über Verbrauchsanalysen herausfindet, na, in diesem Haushalt lebt noch einer, das könnte ja Jude sein. Und das, glaube ich, hat ein bisschen damit zu tun, dass wir sehr, sehr vorsichtig sind.
Dass wir da das Trauma in uns tragen.
Dass wir Trauma
in uns tragen. Und gleichzeitig schreien die Menschen oft am lautesten, die sich fast wieder eine Diktatur wünschen.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ganz interessant. Thema. Auf der anderen Seite sagen ganz viele Marken, dass Deutschland für sie einfach der entscheidende Markt war, wenn er dann mal geknackt war.
Ja, genau.
Also sowas wie Walmart ist an uns gescheitert. Aber diejenigen, die es geknackt haben, für die ist tatsächlich Deutschland. Und das merkt man dann auch in so Produktentwicklung, wenn man sieht, wie viele ja eigentlich nur für ihren Heimatmarkt Dinge entwickeln, weil so ist es halt, ja, also die Umstände sind so, hier regnet es halt immer, deswegen regnet es überall in der Welt auch ständig, so Vancouver-Style, oder die Menschen sind so und so groß oder so und so klein. Und dann entdecken sie so diesen deutschen Markt, und über den deutschen Markt werden sie irgendwann mal gezwungen, sich auch zu adaptieren und zu öffnen und vielleicht auch sich bereichern zu lassen. Also das habe ich bei Bekleidungsmarken sowie auch bei Hardware-Marken so erlebt.
Also wir sagen, wir haben ja Hefe ganz bewusst in Deutschland, wir sind ja Deutsche, und der Heimatmarkt ist normal immer der einfachste, aber wir haben uns tatsächlich den schwierigsten Markt insgesamt ausgesucht, haben gesagt, if you can do it there, you can do it everywhere. Mhm. Und es ist tatsächlich so, wenn du es in Deutschland schaffst.
Wir sind das New York Europas. Oder ja, der Welt,
genau. Ganz genau. Und ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, Deutschland ist genau in der Mitte zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd. Also das ist so schmerzig, wir haben ziemlich viele unterschiedliche Klimazonen. Der Grund, warum deutsche Autos immer unglaublich hohe Qualität erreicht haben, hat auch damit zu tun, dass wir sehr viel Winter, sehr viel Salz haben. Das heißt, unsere Autos waren immer dafür ausgelegt. Deswegen in Kalifornien ein Porsche zu fahren, ist, es hat zwei Gründe, ein Traum. Erstens, da kann schneien, was will, wenn es überhaupt immer irgendwann einmal gesalzen wird oder sonst irgendwas. Der wird ja nicht verrosten, weil der wirklich für unsere harte Konditionen ausgelegt ist. Und das Zweite ist, wir haben ganz enge Straßen. Bei uns gibt es ganz viel enge Stresslein, ganz viel die Infrastruktur war noch sehr, möchte man sagen, noch nicht für lange gerade Straßen ausgelegt. Das heißt, unsere Autos waren immer von den Fahrwerken her sehr, sehr gut. Warum? Weil es halt eben eng war. Das ist der Grund, warum die italienischen Autos immer sehr gut, und weil die einfach enge Stresslein gehabt haben. Und amerikanische waren sehr sehr, sehr konvenient. Und die sind wirklich einfach nur immer geradeaus gefahren. Und
ich habe so eine Diskussion gehabt mit einem Amerikaner, einem amerikanischen Pärchen, die gesagt haben, sie können nie wieder nach Europa kommen, weil sie hochgradig traumatisiert sind, was sie für einen Leihwagen bekommen haben und mit was sie dort gefahren sind. Die waren in Italien. Und was sie mit diesem kleinen Leihwagen ohne Knautschzone alles erlebt haben.
Ja.
Und die waren ganz schockiert. Also das war so, you're from Europe. Und dann ging's los. Ja, absolut.
Jetzt habe ich eine Reise gemacht, gell, von der Frage. So.
Total. Das ist einmal um die Welt. Und jetzt kommen wir zu zwei Personen.
Ja.
Ex-CEO und Ex-CEO. Mhm. Wir wollten über von der Welt nach Österreich, von Deutschland nach Österreich. Mhm. Wir wollten über zwei Ex-CEOs sprechen. Und zwar einmal den Herrn Pierer, der seinen CEO-Posten abgegeben hat, in dem Unternehmen, das nach ihm benannt wurde. Und ich glaube, ich übergebe dir da einfach das Wort, weil du diesen Menschen und dieses Umfeld sehr gut kennst.
Ja, ich kenne natürlich den Stefan Pierer. Also ich habe, ich muss ehrlicherweise sagen, auch das Vergnügen gehabt, mit ihm direkt zusammenzuarbeiten. Er ist ein schwieriger Mensch, also unglaublich schlauer Mensch, also ist unfassbar schnell. Mich wundert es nicht, dass der also dorthin gekommen ist, wo er hinkommen ist. Ich habe immer Angst gehabt, um ehrlich zu sein. Ich war immer auf Habachtstellung, weil es ist ein sehr mächtiger Mensch, muss man ehrlicherweise sagen. Und was ich Wahnsinn finde, ist, dass da wirklich jetzt bei KTM eine Ära zu Ende geht. Und ich glaube, man muss ein bisschen einen Hintergrund geben zu Stefan Pierer. Stefan Pierer wird immer mit KTM verbunden. Es ist nur so, dass KTM einer seiner, glaube ich, 35 Firmen war, weil der Stefan Pierer eigentlich aus der Unternehmensrestrukturierung kommt. Also der hat im Grunde genommen marode Unternehmen gekauft, saniert und dann wieder verkauft. Und von dem Gewinn, von dem Plus, so hat es im Grunde genommen sein Imperium aufgebaut. Und vor langer Zeit gab es auch in Österreich ein Motorradhersteller, Motor- und Mofa-Hersteller, auch mit Rechten an Fahrrädern. Und der war plötzlich in der Krise und das Stefan Pierer hat den damals dann einfach gekauft. Und so restrukturieren darf man sich nicht besonders romantisch vorstellen. Also das ist wirklich so, da gab es dann wirklich Eingreiftruppe, wenn das Ding gekauft worden ist. Dann sind die angerufen worden, die sind dann in die Firmen gegangen und haben die Firmen dann wirklich wie ein Kommandostab übernommen mit Kommunikationssperre und so weiter und so fort. Also es ist nicht sehr romantisch. Man kann sich ungefähr so vorstellen, es ist, glaube ich, so ein bisschen wie der Richard Gere bei Pretty Woman. Nur, dass, das ist so, es ist nur so, dass ich glaube, dass Richard Gere ein bisschen weichgespült, weil es ist normal ein wahnsinnig hartes Business. Und Stefan Pierer hat dann auch KTM übernommen und hat das restrukturieren und diese Restrukturierung ist immer weiter gediegen, so habe ich es zumindest mir der Ex-Chef erzählt. Und was da passiert ist, dass der dann über die Zeit, haben es dann KTM restrukturiert, an die Produkte gearbeitet, es kam dann ein Designer einer, der Gerald Kiska, dann haben sie irgendwann die Idee gehabt, sie machen es orange und plötzlich hat das Ding eine Eigendynamik geworden und der Stefan Pierer hat dann irgendwann mal mehr oder weniger beschlossen, die Restrukturierung ein bisschen rauszuschieben. Bis er dann irgendwann einfach wirklich, ja klar, er war dann CEO und das plötzlich hat KTM unglaubliche, die haben es gut gemacht, also auch mit Kiska zusammen, die haben es wirklich richtig gut gemacht, also und das hat eine sehr starke Eigendynamik angenommen und jetzt passen die Persönlichkeiten gut zusammen. Also Stefan Pierer ist schon ein Performer, also das ist schon jemand, der will immer gewinnen und meistens gewinnt er. Und das hat dann auch diese Marke beeinflusst, das ist dann schon, da merkt man schon, da passen die beiden Dinge schon ganz gut zusammen. Und dann ist es plötzlich draus der KTM Erfolgsgeschichte geworden. Und KTM, und das habe ich immer falsch eingeschätzt, für mich war KTM immer Marketingmaschine und derweil war das überhaupt nicht der Fall. Also KTM hat kaum was für Werbung ausgegeben. Der Marketingkonzept war Win on Sunday, Sell on Monday. Okay. Das heißt, die haben 400 WM-Titel gewonnen, also absoluter Outperformer, also die haben wirklich alles gewonnen und haben die Marke extrem spitz positioniert. Und jetzt ist natürlich, KTM und Stefan Pierer sind immer stärker eins geworden. Und jetzt kann man vom Stefan Pierer halten, was man will, aber diese Edginess und dieser Extremismus und dieses wirklich, dieses Ready to Race, also immer, egal wo er Rennen ist, wir müssen immer gewinnen. Mhm. Das war natürlich, hat wie die Faust aufs Auge auf die Marke passt. Und KTM war dort zu dem Zeitpunkt bei weitem nicht so sportiv. Aber da ist wirklich so, Nomen ist Omen, da sind die beiden Kulturen ineinander gewachsen und haben sie dann so befruchtet, dass der extreme Erfolg von KTM lange Zeit angehalten hat. Und die waren extrem erfolgreich.
Und wie kam der Schritt in Zweirad ohne Motor?
Der kam ehrlicherweise.
Also, wo kommt dieses Interesse her? Das muss dann irgendwann mal angestupfelt haben und sagen, das ist jetzt die sportliche Richtung, die Zweiradrichtung, die ich einschlage.
Also ich habe ihn mal gefragt, warum, und er hat gesagt, naja, weil wir mussten, weil wir gesehen haben, die Motorräder werden immer, du meinst den Einstieg jetzt ins Fahrradbusiness oder meinst du, wie KTM dem Fahrrad zustande kommen, wie das war?
Ja, warum?
Also warum er dann eingestiegen ist, also vielleicht, damit wir die Geschichte rund kriegen, das wissen ja viele nicht. KTM Fahrrad und KTM Motorrad haben überhaupt nichts gemeinsam. Ja, ja. Mhm. Und ganz wichtig, der lokale Fahrradhändler hat damals die Markenrechte fürs Fahrrad abkauft. Und Stefan Pierer ist ein Verwerter und da gab es die Anfrage, sagte, okay, dann verkaufen wir diese Markenrechte fürs Fahrrad. Also alles, was kein Motor hat, was rechtlich nicht als Motorrad, als Fahrzeug gilt, darf sich KTM nennen. Und andersrum, und der Fahrradhändler, der örtliche Fahrradhändler hat sie dann aufgemacht, ist nach Taiwan und hat da Partner gesucht und ist mit einer Partnerin, mit der Carol Chen Urkauf, nach Hause gekommen und wie es dann so ist, ist er dann irgendwann weg gewesen und sie hat es übernommen und sie hat es extrem gut gemacht.
Also wirklich, wie alt ist sie inzwischen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber,
über 70, oder?
Über 70, ja. Und mittlerweile auch Generationenwechsel, der glaube ich ganz gut geklappt hat. Also die haben es gut hingekriegt. Und das war lange Zeit überhaupt kein Thema. Also KTM-Fahrrad ist immer so auch, die waren immer sehr ähnlich. Ich habe dann einmal an Stefan Pierer gefragt, wie sie das erlaubt haben, weil KTM-Fahrrad doch immer relativ ähnlich war. Gleiches Logo, das gleiche Orange und so weiter. Und dann hat er zu mir gesagt, ihnen war es lieber, dass wir die Kunden da draußen nicht total verwirren, dass der eine grün und der andere orange ist, dass es ein Bild ergibt. Dann aber kam es zur Situation, dass die Motorräder immer weniger Leistung und die Fahrräder durchs E-Bike immer mehr Leistung boten. Mhm. Und es gab so einen Moment, da waren wir mit Highbike auf dem Erzberg-Rodeo und das ist so die Homeshow, das ist einer der härtesten Enduro-Rennen, das klassischerweise immer komplett von KTM dominiert wird, weil die Fahrräder einfach alle Wahnsinn sind. Und da waren wir als Fahrradhersteller die Ersten, wir waren einfach völlig irre und haben gesagt, da gehen wir hin. Und es war ein super Erfolg für uns. Und da hat der Stefan Pira und die KTMler haben das so aus dem Augenwinkel betrachtet, dass plötzlich so ein frecher, kleiner deutscher Fahrradhersteller sich da hinstellt und die Dinger waren alle weg. Also wir waren ständig ausverliehen. Warum? Weil die Leute überall dahin fahren wollten, wo sie zuschauen haben können und da durfte man nur mit dem Fahrrad fahren. Fahrrad ist E-Bike und dann sind die zurückgekommen und gesagt, das ist total geil, macht total Spaß. Sie haben eh so Riesenprobleme, weil sie den Motorradsport nichts mehr ausüben dürfen durch die Lärmbelastung. Da haben sie jetzt auch ein motorisiertes Ding und das finden sie cool. Da können sie jetzt Offroad fahren und stören keinen und haben nicht die Probleme. Und das war sicher nicht das Weckungsinn. Das war nicht der Grund, warum Stefan Pira gesagt hat, juhu, jetzt geht's dahin. Es war aber eins der Bausteine, die dazu geführt haben, dass er gesagt hat, wir können gar nicht drumherum. Wir müssen diese Lücke schließen. Wir können das Thema nicht überlassen. Und da, long story short, ich habe dann irgendwann mal einen Anruf gekriegt von meinem Ex-Chef, von Gerald Kiska, nachdem wir alle bei Highbike ausgestiegen sind, dass sie der Stefan Pira mit uns, Susi, Felix und mir gerne unterhalten würde, weil sie würden einsteigen und sie suchen da ein Team mehr oder weniger. Mhm. Und so ist es dann alles zustande gekommen. Und ja, der Rest ist, würde ich mal sagen, ein bisschen History. Das war immer.
Ja, und die History ist ja dann so ein bisschen ausgearbeitet mit Akquisitionen, die dann noch ganz schnell getätigt wurden.
Ja.
Fällt Synthes und Lightwheel. Lightwheel damals in meinem Heimatdorf, in einem kleinen Dorf im Allgäu zu Hause. Ja. Und von heute auf morgen standen plötzlich Sprinter vor der Tür und haben gesagt, übrigens, wir haben euch übernommen und entweder kommt ihr mit oder nicht. Und Homeoffice ist auch nicht mehr. Also es war. Ja, ich weiß nicht, wie man es heutzutage würde, dass man wahrscheinlich als maskuline Energie bezeichnen, mit welcher Bulldogger-Mentalität da auch vorgegangen ist. Jetzt wurde vor kurzem, ich glaube vor 2-3 Tagen verkündet, dass Synthes und Lightwheel auf dem Weg sind zu einer Neuausrichtung, wie es ganz vorsichtig in der Pressemitteilung formuliert wurde. Also sie signalisieren Offenheit für Gespräche, mögliche Partnerschaften.
Ja.
Ja, also offensichtlich eine einvernehmliche Trennung von Pira möglicherweise. Was steckt da dahinter? Weißt du irgendwas?
Nee, ehrlicherweise.
Hast du Kaufinteresse?
Das vielleicht, aber das Kleingeld wird nicht ganz reichen. Also,
es ist, also Joe Kleber sucht sozusagen für seine Marken hier auch neue Partnerschaften. Also,
Dass jemand wie KTM dann tatsächlich auch andere Marken dazu kauft, das ist nicht ganz ungewöhnlich. Also während der Zeit mit Axel, die haben wirklich alles gekauft, was nicht bei Tram Bam drum waren. Mhm. Und teilweise auch, also ich möchte jetzt mal sagen, nicht jeder Kauf oder seltener Kauf war wirklich so überlegt, wie das vielleicht sein hätte sollen. Und das ist gang und gäbe. Also es gibt kaum wirklich echt größere Konzerne, die strategisch sehr viel Gedanken machen, was sie denn alles kaufen. Ich habe bis heute den Porsche-Fazur-Deal überhaupt nicht verstanden. Also für mich ist das ein völliger Rätsel. Ich werde mich erhellen lassen. Wahrscheinlich bin ich einfach zu dämlich dafür. Also wir werden sehen. Von dem her möchte das war da bei KTM war es da auch nicht recht für anders. Aber man muss schon eins sagen. Also ich glaube, das Ziel damals war schon nicht die totale Marktbeherrschung, sondern wirklich ein relevanter Spieler zu werden. Und auch dann waren auch Firmen dabei, bei denen es, glaube ich, dann schon einen Plan gab, wie man die entwickelt. Also das war, das glaube ich, darf man nicht falsch verstehen. Und ich muss da auch ein bisschen eine Lanze auch für KTM brechen. Die waren, da war sehr viel Gutes auch dabei. Also wirklich Gutes. Und das KTM-Konzern hat wirklich extrem gute Leute da drin. Aber, und das ist das große Aber, das ist genau der Punkt, den wir vorhin schon besprochen haben, diese kulturellen Unterschiede zwischen Fahrrad und den, Anführungszeichen, erwachsenen Industrien, den unterschätzen praktisch immer alle. Und wir haben ehrlicherweise immer das Problem gehabt, wir haben gesagt, Vorsicht Leute, langsam und. Und plötzlich stehst du dann in der Ecke, die Fahrradleute sind, die trauen sich nicht, die sind vorsichtig. Also nicht nur bei KTM, also auch bei ganz vielen anderen Situationen. Und wir haben immer versucht zu warnen, dass der Markt so einen schnellen, in Anführungszeichen, Wachstum, dass der Markt es ganz schwer erträgt. Und der Umgang mit den Händlern und so weiter, da tun sie viele, ich meine, da war KTM eh noch, die haben zumindest Händler, die wissen, wie man mit Händlern umgeht, auch wenn sie, der Motorradhändler ganz anderes Verhältnis zum zur Marke hat oder zum Hersteller hat wie der Fahrradhändler. Aber da zeigt sie eines, und ich glaube, das ist genau der Punkt, diese kulturellen Unterschiede. Was man aber ganz unbedingt feststellen muss, KTM ist nicht wegen dem Fahrrad gescheitert. Das Fahrrad war im Grunde genommen, die hat die Sache sicher nicht besser gemacht, aber KTM hat tatsächlich wegen unglaublicher Überbestände einen sehr großen Schuldenberg angehäuft, bis sie einfach in finanzielle Schwierigkeiten kamen. Es ist, so wie ich verstanden habe, keine totale Insolvenz, und soweit ich gesehen habe, versuchen sie wirklich allen ihren Forderungen nachzukommen. Das ist, glaube ich, also ein bisschen, das muss man schon auch sagen. Und
gleichzeitig kauft Pira gemeinsam mit Mateschitz Junior einen Löschfahrzeughersteller jetzt gerade in Österreich.
Ja,
der Deal ist durchgegangen.
Ja, das ist tatsächlich auch so. Das muss man einmal vorsichtig sein, weil er ist immer noch, das ist sein Business. Also das ist schon so, also wie gesagt, man muss immer so sehen, dass das KTM, glaube ich, das ist sein Herzensangelegenheit, aber nicht das Kernbusiness.
Mhm. Ja.
Und das ist immer schwer von außen zu beurteilen. Wie gesagt, ist ein schwieriges Bild. Ich kann es ehrlicherweise, also all meine ganzen Kollegen, die jetzt aus dieser ganzen Welt kommen, wir haben es tatsächlich nicht gewusst. Also ich bin oft gefragt worden, ob wir das irgendwie gar nicht, ich war nicht direkt bei Pira, sondern meistens bei einer seiner Firmen. Und ich habe nie, wir haben es nicht gewusst. Also wir waren wirklich, ich bin wirklich aus der Presse komplett überrascht worden. Dass im Fahrrad nicht gut läuft, das haben wir natürlich gewusst, ist klar, aber das ist auch der Situation geschuldet draußen im Markt. Das ist momentan extremst schwierig. Ist für alle schwierig. Aber das ist wirklich das große Problem auf der Motorradseite, die eigentlich wirklich über Jahrzehnte nur von einem Rekord zum anderen gehangelt sind. Das war wirklich für uns alle extrem erstaunlich.
Ja, und auch interessant, dass eben Menschen, die immer bold agieren und dadurch eine Strähne haben, die sich durchzieht, und eine Erfolgssträhne haben, die sich durchzieht, aber dann eben auch scheitern können, dass diese Boldness nicht immer in Erfolg endet.
Ja.
Und dass es da auch Schranken gibt oder Situationen, wo sie scheitern können. Das zeigt sich eben nicht nur bei ihm, sondern auch bei einigen anderen.
Ja.
Aber vielleicht dieser kulturelle Graben, das ist ja ganz spannend jetzt zu übertragen auf den anderen Ex-CEO beziehungsweise seinen Nachfolger. Mhm. Beat Zaug von Österreich in die Schweiz hat in den letzten über 20 Jahren langsam Scott mehr oder weniger übernommen, Schritt für Schritt. Scott auch aufgebaut, so wie wir es kennen, Scott's Boards. Und wurde da haben wir jetzt ausführlich davon berichtet, immer wieder mit Finanzspritzen von Young One, einem Anteilsnehmer, der dann Mehrheitseigner wurde, ausgebotet Anfang des Jahres. Wohl auch so, dass auf jeden Fall die Polizei auch anrücken musste eines Tages. Und jetzt ist ein Gerichtsurteil wirksam geworden von der Internationalen Handelskammer, dass er auch seine Restanteile von 47% an Young One abtreten muss. Aber bevor wir da jetzt tiefer drauf eingehen, siehst du hier auch die potenzielle Gefahr, dass die Koreaner von Young One unterschätzen, was jetzt auf sie zukommt? Scott Sports ist jetzt nicht nur Fahrrad, aber sie kommen primär aus dem Bekleidungsbereich. North Face und Co. Sie sind großer Produzent auch in Korea von all den Marken, also nicht in Korea, aber aus Korea heraus. Wie beurteilst du das?
Also,
super schwierige Frage.
Ich fürchte, es gibt eine relativ einfache Antwort. Es gibt, nimm Surfmarken, also wirklich alle Marken, also eine Marke wächst immer von innen nach außen. Und gerade deswegen bin ich vorhin so, habe die große Reise beim Stefan Pira gemacht.
Sehr interessant.
Stefans Piras Persönlichkeit hat KTM geformt. Mhm. Punkt. Und zwar, das war ein sehr, sehr pyramidaler Aufbau. Wäre der Stefan Pira ein sehr, sehr bedächtiger, sehr langsamer, sehr, wie soll ich sagen, zögerlicher Mensch gewesen, dann wäre wahrscheinlich aus KTM eine ganz andere Marke geworden. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie es mit KTM weitergeht, weil erstmal eine Marke, die so vom Erfolg lebt, der ganze Mythos ist dauerhaftes Gewinnen. Der muss entweder komplett, also wirklich komplett im Feuer untergehen, um dann wie ein Phönix wieder zu erstrahlen, oder er muss vergehen. Als Sachverwaltung, wie ich fürchte, das jetzt kommen wird, kann so eine Marke eigentlich, das ist wirklich das, was die Marke ausmacht, ist weg.
Die emotionale Aufladung, okay.
Und das, wenn fehlt, dann wird die Marke zum Klischee. Dann wird die Marke zu einem Nachhall seiner selbst. Und die gleiche Frage, die man sich stellen muss, ist, ich habe Beat tatsächlich noch nie getroffen. Wir sind immer irgendwann aneinander vorbeigrennen. Aber ich würde mal meinen, dass wenn man die Scott, wenn man sich Scott anschaut und so die prägende Figur Beat Zaug, dann haben die wahrscheinlich emotional ziemlich die gleiche Drehzahl. Und ersetzt man diese Drehzahl jetzt durch Konzernmanager, dann hast du eine extreme Drehzahldiskrepanz und eine kulturelle Diskrepanz und die kann sie im Grunde genommen, die wird eine gewisse Zeit unter Umständen nicht auffallen, aber irgendwann mal gibt das Ding einen different spin. Ich möchte es ehrlicherweise sagen, so ein bisschen aus der eigenen Historie mit Highbike, wer Susi und Felix Puello kennt und uns, wir waren ja schon angriffslustig. Performance, wirklich immer go for it, so richtig, also eigentlich, ja, also, wie soll man sagen. Und das hat die Marke ausgemacht. Wir waren echt extrem, absolut mutig extrem. Und dann waren wir weg und dann hat Axel das übernommen und die haben es ganz gut gemacht, aber es ist ehrlicherweise, die Marke hat ihr Schärfe und ihr Kontrast verloren. Und das sage ich jetzt nicht, weil wir die tollen Helden waren. Und das geht's nicht. Es geht nicht darum, dass wir das besser gemacht haben, sondern es war eine Geschichte, die aus sich selbst entstanden ist. Und bei Scott, bitte, der hat Scott, Beat Zaug hat Scott gemacht, so was es ist. Und meine große Frage, mein großes Fragezeichen bei beiden Marken wäre, wie um alles in der Welt, wie ein koreanischer Konzern, eine Lifestyle-Marke, also eine Marke mit starkem Lifestyle in einem völlig fremden Land, wie wollen sie das verstehen? Weil das sind diese ganzen Millionen von Mikroentscheidungen. Was du vorlebst, prägt diese Marke. Und von dem her hätte ich da ein bisschen Sorge, dass diese wirklich tolle Marke Scott einen ähnlichen Weg nimmt wie bei Flyer. Flyer ist genau das gleiche Beispiel. Da waren total Überzeugungstäter am Anfang bei Flyer. Das war die Marke. Schweizerische Präzision plus Panasonic, damals war die E-Bike-Marke schlechthin. Jetzt ist sie praktisch abgewickelt. Und ich fürchte, dass wir solche Situationen zukünftig öfter sehen werden und dann verkommen Marken oder Unternehmen, verkommen dann zu Labels, zu Marken. Und die kann man eine gewisse Zeit ausreiten, weil es einfach so ein Parabolflug ist. Aber hast du keine eigenen emotionalen Triebwerke mehr, sei es Innovation, sei es Edginess, sei es Persönlichkeit, dann kann diese Marke oft bloß nur segeln. Ich hoffe es ganz, ganz tief, dass das bei Scott nicht so ist, weil ich hoffe, dass Scott einfach nicht komplett pyramidal ist, sondern dass da ganz in zweiter, dritter Ebene ganz, ganz viel starkes emotionales Potenzial da ist.
Mhm. Die Management ist ja auch schon seit Jahrzehnten dabei ist.
Genau. Und ehrlicherweise, wenn jemand ein sehr starker Patriarch ist, es dann aber vermissen lässt, diese Marke weiterzuentwickeln, weil man sagt, pass auf, ich war edgy, meine ganzen Burschen sind nicht edgy, jetzt lasst uns diese Marke jetzt schon zu meinen Lebzeiten, zu meinen aktiven Zeiten dort überführen, dass wir sagen, wir finden einen neuen Spin für diese Marke, der glaubwürdig ist. Warum? Weil es ihr es jetzt hat. Aber wenn ich dann plötzlich weg bin, plötzlich die Emotionalität, dieser Spin weg ist und jetzt jemand ist, der völlig anders dreht, dieser Kontrast wird in so einem lebendigen Gebilde einer Marke auffallen und wir Konsumenten sind mittlerweile so fein in der Wahrnehmung, dass wir, we smell Bullshit. Und sobald es Bullshit wird, wird eine Marke, gerade in unserer jetzigen Zeit, wo wir an Bullshit wirklich keinen Mangel haben, werden wir auch die Marken und das Ding dann irgendwie aussortieren. Also bei Scott hätte jetzt Scott, ich glaube, Scott war vielleicht nicht so extrem pyramidal. Bei KTM war es sehr, sehr pyramidal. Und es ist eine sehr edgy Marke, da würde man schon ein bisschen Sorgen machen. Gerade wenn jetzt, ich weiß nicht, wer es übernimmt, wenn es zum Beispiel in der Bajaj übernimmt, dann tatsächlich, die sind alles schlaue Leute, überhaupt kein Thema, aber das ist, dass die mit einer österreichischen, mit einer europäischen oder internationalen Sportmarke, mit so einer Extremmarke umgehen können, würde mir ein bisschen wundern.
We will see. Spannendes Feld.
I hope the best. Ich finde es gut. Wir brauchen es gut.
Let's hope the best. Super Übergang mit dem Bullshit. Kommen wir zu Geo und Geopolitik. Bedingt sich auch ein bisschen gegenseitig. Wir haben zum einen ein wenig Aufruhr gehabt in Riva, wo traditionellerweise im Anfang Mai immer das Riva Bike Festival stattfindet. Und vor ein paar Wochen hieß es, dass es möglicherweise abgesagt werden muss, weil die Ausstellungsflächen nicht genehmigt wurden, beziehungsweise von der Eigentümergesellschaft verweigert wurden. Und Hintergrund sind ja auch laufende Ermittlungen gegen einen gewissen Heinz-Peter Hager. Mhm. Und Heinz-Peter Hager ist zu Hause in Bozen und dem gehört auch sehr, sehr viel. Alles, was blinkt. Und noch mehr. Und Heinz-Peter Hager ist jetzt uns bekannt worden als ein Good Buddy von Herrn Benko. Das heißt, wegen Signa und Co. kam es jetzt zu Problemen in Riva. Es ist alles geklärt inzwischen. Es gibt eine neue Ausstellungsfläche, wohl auch näher am See. Also gute Lago-Lage und das ist geregelt worden. Aber jetzt haben wir schon mit Fahrrad.de so unsere Erfahrungen gemacht mit Benko. Jetzt kommt das noch dazu. Was sind deine Gedanken hier zu Signas Wellen, die in die Fahrradindustrie schlagen?
Also jetzt sage ich was, weil ich mir wahrscheinlich unglaublich unbeliebt mache. Also ob das Riva jetzt links oder rechts stattfindet, das würde ich mal sagen, wird die Welt jetzt nicht, da wird die Welt jetzt nicht straucheln. Ich finde es ein wahnsinnig schönes Beispiel, weil es ein schöner Ausdruck für die Situation ist, in der wir stecken.
Genau.
Alte Strukturen werden jetzt wahrscheinlich werden extrem unter Druck geraten, weil schau mal hin, also das, ich bin ein alter Hase in der Industrie, Bea Zaug weg. Dann der Jörg Müsse von der Bike & Co., das werden viele kennen, ist eine große Händlervereinigung, 800 Händler. Der Hongkong weg von der ZTG. Also das sind alles, die Namen, Insider
die
kennen
die
Namen.
Sind freiwillig gegangen, da sind jetzt keine Koreaner gekommen
teils,
und haben an
teils,
die Tür
teils, okay, teils, okay. Teils. Also was passiert ist, auf der einen Seite werden Investoren immer nervöser,
ja.
Muss man ganz klar sagen, teilweise agierig, oder sie straucheln, also Fahrrad.de war ja im Grunde genommen ein Mitreißopfer,
ja.
Das vom Luftzug, das wirklich des kollabierenden Benko-Imperiums, und da ist Fahrrad.de mitgerissen worden, die haben ja wirklich nichts dazu beitragen. Also
Riva auch nicht. Also
Riva auch nicht,
Bike Festival,
genau.
Ja.
Aber
also es sind eben diese Wellen oder dieser Luftzug, wie du meintest, ja.
Und in den Situationen, also es gibt viele Mitreiseffekte, es gibt viele total enttäuschte Investorenhoffnungen, also war sehr viel Hot Money unterwegs die letzten Jahrzehnte, das dann auch zu Unruhen geführt hat. Und du siehst aber eins, das habe ich unlängst mit einem namentlich näher genannten CEO, der auch wirklich entsorgt worden ist, der hat zu mir einen schönen Satz gesagt, den habe ich vorhin vergessen, zu dem Wort Pira und Bea Zaug. Die beiden sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass die dieses Imperium aufgebaut haben. Ohne die wäre es nie so weit gekommen. Aber in der Finanzwelt gibt es sowas wie Loyalität, ist wirklich völlige Fehlanzeige. Also mhm. du bist der Trainer. Das ist wirklich so, wenn der FC Bayern dreimal Firmen hintereinander verliert, dann ist der Trainer weg. Punkt. Mhm. Das erwarten deine Investoren von dir, das erwarten die Fans von dir, du musst irgendwie reagieren, und dann ist auch völlig wurscht, ob der Mensch, die wirklich in alle Ehren gebracht hat, dreimal Firma gestrauchelt. Und da sind CEOs mittlerweile sehr, sehr abschussgefährdet.
Ja, darf ich da kurz nachhaken, weil für mich das auch so ein bisschen ein Rätsel ist bei Bea Zaug. Also ich habe versucht, das mal so ein bisschen für mich aufzudröseln. Ich habe es aber trotzdem nicht verstanden, weil also das Urteil, das jetzt gefällt worden ist, dass er 47% Anteile, die er noch hält, abgeben muss. Den Antrag für diese Gerichtsverhandlung, den Antrag hat Yang Wan schon im September 2022 gestellt. Er hat, also das geht irgendwie um Aktionärsbindungsvertrag, keine Ahnung. Er hat Gegenklage eingereicht 2022, hat aber im Januar 2024 nochmal ein Darlehen aufgenommen von Yang Wan. Und das waren ja nochmal 160, 150 Millionen. Und daraufhin kam es ja zu diesem Dreh, dass sie gesagt haben, also jetzt reicht's, wir werden hier ein kleinen Manager-CEO-Tausch vornehmen. Also wie man vor Gericht stehen kann und gleichzeitig dann doch ein Darlehen. Also An ja, Beats Stelle war ja. Er zu naiv, hat er gedacht, oh mein Gott, die Gerichtsverhandlung läuft hier irgendwie mit irgendjemandem, aber ich sitze ja hier Menschen gegenüber und wir verhandeln, wir brauchen diese Finanzspritze und ihr habt ja auch Interesse, also lasst mal.
Sisi, ich hab da Situationen erlebt, die ich auf gar keinen Fall in irgendeinem Detail wiedergeben kann und will, wie unglaublich komplex diese Pokerspiele sind, gerade in der Finanzwelt. Mhm. Und da sitzen Leute, die wirklich den tiefsten Rechtsstreit miteinander verbunden sind und machen linksrum gleich wieder das nächste Geschäft. Wahnsinn. Das ist tatsächlich wenig Emotionalität, sondern es ist wirklich jetzt Hard Business. Und ich glaube, was wir erleben, ist, dass einfach jetzt die harte Businesswelt einfach, und das wird die nächsten Jahre noch stärker werden, das wird den Fahrrad- und E-Bike-Markt stark verändern. Warum? Weil diese ganze Industrie jetzt erwachsen wird. Jetzt kommen die großen Burschen rein, die einfach mit großen Strategien spielen und da ist das schon ein Gang und gäbe. Und man darf eins auch immer nie vergessen, die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Also, weißt, ein Investor verzeiht gewisse Fehler, aber irgendwann, wenn sie die Fehler häufen und dann verlieren die auch irgendwann mal das Vertrauen. Mhm. Das heißt, man muss immer vorsichtig sein. Das habe ich auch gelernt, dass auf den ersten Blick war für mich die Sache völlig klar und dann hat mir jemand das ganze Bild gesehen und dann plötzlich war die Sache völlig unklar. Und von dem her ist es ganz schwer, ohne dass wir wirklich die ganzen Hintergründe wirklich ins kleinste Detail kennen. Und dazu müsste man wirklich tief da einsteigen und zu Geschäftsgeheimnisse, die uns auch und uns dann oft nichts angehen. Weil jedes Unternehmen hat auch das Recht, Dinge geheim zu halten. Das ist wie, die haben auch eine Art Privacy. Und von dem her ist es schwer zum sagen, ja, das sind, weißt du, schaut jetzt erstmal so aus, okay, die Koreaner sind einfach gierig und scheiß drauf und schmeißt man einen altgedienten CEO raus. Also ganz zum Spaß werden sie es nicht gemacht haben. Und mir würde es jetzt ganz stark wundern, dass die Overstock-Pandemie an Scott komplett spurlos vorbeigegangen ist, dass die wirklich alles richtig gemacht haben. Das hat nämlich im Markt praktisch niemand. Es gibt kaum jemand, der das wirklich irgendwie richtig gemacht hat. Mhm. Und dann stellt sich schon ein bisschen die Frage, irgendwann mal der Punkt, wenn du bist der Investor und plötzlich ist dieser Manager, übernimmt da mehr oder weniger die Firma, hält sich ja keine Regeln, verbrennt der Kohle, dann kommt schon irgendwann an den Punkt, wo du sagst, jetzt müssen wir reagieren. Der zwingt uns dazu zu reagieren, weil sonst wir plötzlich zum Beifall in ein Unternehmen, wo wir stark investiert sind. Ja. Das ist die zweite Perspektive. Die ist nicht sehr populär. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich müsste jetzt wirklich lügen, wenn ich sage, das war jetzt so. Aber höchstwahrscheinlich liegt die Wahrheit da ganz, ganz stark in der Mitte. Und ja. Es gibt schon immer einen Grund, warum diese Dinge dann so passieren. Beim Benko ist es ein bisschen was anders, ehrlicherweise. Ich meine, der hat sich einfach wirklich hart verzockt. Da ist ein ganzes Imperium gescheitert und dann reißt es ganz viele mit, bis hin, dass Riva plötzlich ein paar hundert Meter weiter links stattfindet. Sagen wir froh, dass es stattfindet. Aber es ist ein schöner Ausdruck an dem Kulturwandel im Fahrradmarkt, an dem wir uns jetzt einfach gewöhnen müssen, weil diese Industrie im Guten wie im Schlechten sich verändert. Ob man sie jetzt erwachsen nennen kann oder nicht, das muss jeder für sich selber beantworten, aber sie wird sich stark verändern.
Erlaub mir einen kleinen Schlenker, weil du es gerade gemeint hast, immerhin findet sie statt oder sind wir froh, dass sie stattfindet. Einen kleinen Schlenker Richtung Outdoor. Die Outdoor-Messe, die traditionell im Sommer erst lange, lange Zeit in Friedrichshafen geboren und stattgefunden hat, inzwischen in München. Und seit sie in München ist, leider keinen Erfolg hatte und spiraling downwards und dieses Jahr tatsächlich abgesagt wurde. Ganz kurz ein Statement von deiner Seite zur abgesagten Outdoor-Messe.
Ja, also grundsätzlich ist es so, das glaube ich muss man aus Herstellerperspektive bewerten. Also wenn eine Messe scheitert, dann scheitert sie nicht, dann scheitert sie vor allen Dingen, weil die Marken oder die Hersteller keinen Sinn mehr sehen, dorthin zu gehen. Also es ist nicht so, dass wir würden alle gern kommen, aber hups, plötzlich ist die Marke, es ist diese Messe hinüber. Das hat einfach damit zu tun, dass wir, also erstmal sind die ganzen Industrien unter Sport, inklusive Sport und Outdoor, teilweise unter Druck, teilweise laufen sie sehr, sehr, sehr gut und teilweise, also es ist total doof, wenn es zu schlecht läuft, kommen die Marken nicht. Läuft es zu gut, machen sie ihre eigenen Events. Warum? Die sind günstiger. Und es ist oft so, auch durch the rise of the Internet führt dazu, dass die Neuigkeiten sich schneller verbreiten. Das heißt, diese Notwendigkeit, auf die Messe zu fahren, um das Neue zu sehen, nimmt ein Stück weit ab. Und ich habe es vorhin auch gesagt, wenn die Marke extremst erfolgreich ist, dann sparen sie die doch sehr, sehr signifikant und hohen Kosten eines Messeauftritts. Das ist tatsächlich nicht mal so sehr der Messeauftritt, also die Fläche selber, sondern es sind die extrem hohen Personal- und Hotelkosten, Standbau und das ganze Ding drumherum. Und da versenkst du ganz, ganz viel Marketing-Dollars für einen Messeauftritt, bei dem du tatsächlich ganz schwer messen kannst, ob er erfolgreich war oder nicht. Und dann hast du auch noch den extrem doofen Kontrast, dass, wobei sich das jetzt wieder zurückdreht, dass der ganze Online-Marketing-Teil, der ist so herrlich messbar. Also der im Grunde genommen, der gibt dir das Gefühl der Messbarkeit. Wenn du es genau schaust, ist total Schwachsinnsmetriken, die du da hast. Aber der Marketing-Mensch sagt, pass auf, das stecken wir alles in Social Media, das stecken wir jetzt alles in Online-Marketing, weil da kann ich zumindest die Performance messen. Auf einer Messe, ob die für die erfolgreich war oder nicht, ist ganz, ganz schwer nachvollziehbar, weil die meisten Messen einfach keine Order-Messen mehr sind. Also Ordern magst du zu Hause. Und deswegen verändert sich das so stark. Und ganz ehrlich, wenn die Messen, und das verstehe ich auch an den Messen, dass die sagen, boah, was soll man, denen geht so ein bisschen teilweise einfach der Reason Why verloren. Also wir sagen, wir sind auf, die Eurobike ist ein bisschen Ausnahme, wobei die 25 Eurobike auch sehr interessant werden wird. Mhm. Wir müssen, also für Hefer hat, wir haben eine ganz einfache, wir haben eine ganz klare Haltung. Wir sind auf der Eurobike, wir bleiben auf der Eurobike. Und jetzt, für uns kleines Nusschächen, legen wir da unglaublich viel Kohle ab. Also es ist wirklich ein Riesenteil des Marketingbudgets. Aber für uns ist es ganz klar, für uns ist es, wir haben extremste Vorteile draus. Und die können wir teilweise messen und teilweise sagen, die sind nicht messbar, aber die sind spürbar. Und das Marktverständnis, und das ist wirklich Aufruf an die ganzen Marketeers, Burschen, ganz ehrlich, du kannst lieber nicht messen. Du kannst Erfolg teilweise auch nicht immer messen. Und manchmal muss man einfach einmal sagen, jetzt, du musst es tun, um es dann getan zu haben. Und manchmal, also das,
wir welche machen Relevanz misst du dir denn die Endverbraucher-Festivals dann zu?
Ja, eigentlich groß, aber du rechnest immer einen Kontaktpreis aus. Also wie viele Endkundenkontakte hast du denn dann wirklich? Also wenn du jetzt wirklich rein auf die Nummern runterbrichst, und dann, wenn du mal, sagen wir mal, 1000 Leute durchgeschoben hast, also 1000 Kontakte gehabt hast, sagen wir mal, jetzt nehmen wir mal irgendeine Nummer, und hast aber 200.000 Euro abgelegt, dann kannst du relativ schnell ausrechnen, wie viel dir ein so ein Kontakt kostet. Mhm. Und wenn du das berechnest, dann wird da Angst und Bange. Dann sagst du, na ja, dann haben wir nur ein paar Sekundäreffekte. Und die sehen genau was. Und deswegen ist es so, ich glaube, die Zeiten, dass man einfach nur auf eine Messe geht, sich hinstellt und sagt, schau, jetzt bitte kommt, strömt's rein, die funktionieren nicht mehr. Ich glaube, das haben wir, gestern haben wir mit einem Fahrradhersteller, also mit einem Antriebshersteller gesprochen, der hat gesagt, Leute, wir müssen uns irgendwie zusammentun und müssen die Händler auf die Messen bringen. Und ich bin der festen Überzeugung, wir müssen den Endkonsumenten und den Händlern, wir Hersteller, nicht nur die Messe, sondern auch wie Hersteller einen echten Grund geben, warum sie da hinkommen sollen. Und wenn wir zum 10. Mal das gleiche Produkt sagen, dann brauchen wir uns nicht wundern, da kommt keiner mehr, weil er sagt, nee, das ist gut, das kann ich mir im Katalog auch anschauen. Und das ist grundsätzlich für den E-Bike-Markt jetzt unglaublich wichtig, dass wir jetzt neue Themen draußen lancieren, damit das E-Bike oder wieder aus dem eigenen Braten, also im Grunde genommen noch billiger und nur der 10.000. gleiche Motor eingebaut werden, dass wir neue Themen entwickeln, die relevant sind. Also damals E-Mountainbike hat uns ziemlich alle miteinander den Arsch gerettet. Das war ein völlig neues Thema, komplett neue Dynamik. Und wir stehen jetzt hier in der Urbanisierung des E-Bikes. Und da sollten wir jetzt mal anfangen, dass wir mal ordentliche, richtige, wirklich echte, coole, also pragmatische und wirklich für die Menschen da draußen passende urbane Konzepte bringen. Mit einem neuen E-Bike-Typen. Und das zeigt es alles da. Man muss es im Grunde genommen nur machen. So, und Sissi, ich weiß, das war jetzt wieder ganz lange und ganz komplizierte Antwort. Nein, das ist
super interessant, wirklich.
Aber ich glaube, es hilft einfach nicht mehr, ein Fahrradgeschäft aufzumachen, warten, bis jemand kommt. Es hilft nicht, eine Fahrradmarke aufzubauen, hoffen, dass jemand kauft, sondern du musst aktiv sein. Und wir, wie fast jeder Fahrradhersteller, wir sind mittlerweile zu 25-30% Marketingagentur. Also wir haben jetzt ein eigenes Studio, wir machen Fotos, das Ganze, sagen wir, haben wir alles komplett selber. Warum? Weil es einfach schnell ist und weil wir einfach Themen generieren müssen, die da draußen relevant sind. Und da wartet auf uns keiner, sondern die müssen wir selber kommunizieren. Und das gilt auch für Messen.
Und gut kommunizieren.
Und gut kommunizieren, genau.
Zum Abschluss, Geopolitik passt auch Gier dazu, könnten wir beides als Titel nehmen, The Presidents of the USA von AfD bis Zölle gibt es uns ja die tägliche Dosis. Ich würde mit dir noch ganz kurz gerne über die Zölle sprechen, die ja auch die Fahrradindustrie betrifft, vor allem in den USA, aber wer weiß, inwieweit sich das dann eben auch wieder ausweitet. Wie denkst du über die Trumpsche Zollpolitik, welche Auswirkungen wird das haben auf die Bikes in den US, im US-Markt, also auf die Preispolitik im US-Markt? Und auch die Frage, die sich ja nicht nur die Fahrradindustrie stellt, kann man Lieferketten tatsächlich umbauen? Kann man sie so schnell umbauen, vor dem Hintergrund, dass es möglicherweise nur vorübergehend ist?
Also da gibt's ja, also da gibt's eine relativ klare Antwort. Die Lieferketten, diese internationalen Lieferketten, die jetzt sehr stark fernostlastig sind, gerade was den Rahmenbau betrifft, die sind in einer Schnelligkeit absolut nicht. Also da gibt's nicht die geringste Chance, einen Rahmenbau in Amerika oder Rahmenbau in Europa aufzuziehen. Es gibt in Portugal ein paar Rahmenbauer, aber jetzt muss man, das kommen jetzt. Darf man nicht laut sagen, aber also es kommen wirklich, ich schätze mal, 95% der Rahmen werden im Fernost gebaut. Warum? Alurahmen ist fast ausschließlich Handarbeit. Also die werden wirklich per Hand geschweißt, die ganze Verarbeitung ist per Hand. Das ist immer noch, wir bauen die Rahmen immer noch so wie vor Jahrzehnten. Carbonrahmen sind sowieso insgesamt ein totaler Graus. Die werden handgeklebt von 1000 Händchen, die da wirklich das Zeug zusammenkleben, und das ist, wir hier in Europa an zwei Gründen, also Europa, aber auch Amerika, aus zwei Gründen ist überhaupt nicht mehr möglich. Erstens, du findest die Leute gar nicht. Also wir hätten überhaupt keine Chance, irgendjemand zu finden, der A, das noch machen will, und grundsätzlich haben wir sowieso ein riesengroßes ein Fachkräfte- oder Arbeitnehmermangel wie die Sau, und das ist extremst arbeitsintensiv. Also so einen Rahmen zu bauen, ist eigentlich völlig grotesk. Das Gleiche geht in Amerika. Und nebst der Tatsache, dass Nummer zwei, die Erfahrung gar nicht mehr da ist. Also wir könnten keine guten Rahmen mehr bauen. Wir können es nicht. Das ist, Rahmenbau ist extremstes Erfahrungswissen. Das ist keine exakte Ingenieurswissenschaft, ist sehr viel Erfahrungswissen. Die Erfahrung sitzt mittlerweile nicht mehr in Europa, auch nicht mehr in Amerika. Und Nummer drei, kostentechnisch brauchen wir gar nicht diskutieren, weil die Rahmen, es wäre bei uns keiner bereit, diese Rahmen, diese hohen Preise für die Rahmen zu zahlen. So, das zu reshoren, das heißt, dass das alles wieder zu uns zurückkommt. Also es gibt ein lachendes und ein weinendes Auge für diese Tarife, für diese Zölle. Das weinende Auge ist tatsächlich, das zwingt viele eher dazu, dass sie schneller no bankrott gehen, als sie jetzt ohnehin bankrott gehen.
Ja. Also sie müssten ja rein theoretisch das in der aktuellen Situation direkt weitergeben, was du eigentlich nicht machen kannst.
Ja, bei 25% kannst du gar nichts mehr weitergeben. 25% ist völlig absurd. Wir in der Europäischen Union, wir haben solche Zölle. Wir haben noch viel schlimmere Zölle. Also Rahmen aus China hat 47% Importtaxes. Also die Europäische Union ist noch viel knallhärter, hat nicht dazu geführt, dass die Leute jetzt hier Rahmen bauen, hat nicht dazu geführt, du kannst, also ein unfassbar komplexer Vorgang ist der, du kannst die Anti-Dumping befreien lassen, ist ein unglaublich gefährlich, weil du der kleinste Fehler und du bist wirklich mit ernstesten Konsequenzen, belegter Konsequenzen. Und das zweite ist, du kleine Firmen, wir machen das ist wirklich extrem schwierig. Oder es gibt dann so, du gehst nach Kambodscha oder Vietnam und baust dort die Rahmen. Und das Grunde wird das Problem dann im Grunde verlagert. Das ist das weinende Auge. Das heißt, es gibt keine schnelle Lösung dafür. Und nochmal, ich muss eines ehrlich sagen, jeder, der über diese Fernostproduktion schimpft, dem lasse ich eins gesagt sein. Ich war da drüben, ich habe mich mit den Menschen unterhalten, die Rahmenschweiße. Ich bin einer der ganz wenigen, die sind jetzt zusammen versucht, mit denen zu reden. Ich habe die Leute drüben kennengelernt. Ich wage mir wirklich so raus, dass ich mit den Menschen beschäftige. Und die waren heilfroh, dass sie Arbeit hatten, mit dem sie ihren Kindern Bildung finanzieren konnten, dass sie mal ein bisschen ein besseres Leben haben. Da waren auch Junge, die haben gesagt, sie haben Arbeit, super. Und dann war wirklich ja jemand dabei, der hat gesagt, nee, und ihr könnt doch nicht in den Sweatshop und so weiter, und wir schauen, dass wir das irgendwie. Und dann haben sie gesagt, ja, sag mal, ihr seid ja wahnsinnig, ihr wollt uns die Arbeit wegnehmen. Wo ist eure Logik? Und ich möchte das nicht, also ich bin jetzt niemand, der diese Sweatshops verteidigen will, ganz und gar nicht. Aber was ich dazu einladen will, ist, wenn wir das irgendwie einfach komplett zu uns rüberziehen und automatisieren, da komme ich gleich dazu, dann nehmen wir manche Menschen einfach die Arbeit weg. Und das ist was, wo ich tatsächlich mittlerweile ein bisschen ein differenzierteres Bild habe. Und das ist der Kehrt zum weinenden Auge. Zum
es
Lachen.
Gibt sicher Produktionsstätten, die so sind, und Produktionsstätten, die so sind. Also ja. Sicherlich auch beim Rahmenbau, genauso wie bei den Sweatshops. Und generell Dinge differenziert sehen, wie du vorhin auch ausgeführt hast, ist halt der Punkt. Also wir müssen uns von unserem schnellen und oft sehr, genau, sehr blinden und ignoranten Blick
und ideologisch lösen. Eingefärbten, ja,
ja, ideologische Einfärbung, Überzeugungen, die man in sich trägt, die einen ja auch stabilisieren, genau, davon auch ein bisschen lösen und Offenheit haben für da auch Argumente oder Perspektiven zuzulassen, die vielleicht anderes aufzeigen.
Und der Alexander von Humboldt hat es zwar nicht gesagt, aber der Satz wird ihm zugestimmt: Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derjenigen, die sich die Welt nie angeschaut haben. Und deswegen, seit ich da öfters drüben war und bin, hat sich mein Blick schon verändert. Der ist differenzierter geworden. Bin ich jetzt
aber blind? Aber wie gesagt, du hast jetzt auch nicht die Billigproduktionsstätten gesehen, die es eben doch auch
das gibt. Das gibt, aber bei denen produzieren wir einfach nicht.
So ist es. Also da muss man natürlich dann die Entscheidung für die Marke treffen, genau, und sagen, ich glaube, dass diese Marke sich bemüht, ja, und auch immer wieder hier mit Monitoring, ob von eigenen Leuten, ob von neutralen Personen, das auch kontrollieren lässt. Und da muss man sich einfach verlassen, weil sonst brauchst du aber beim Fahrrad nicht aufhören, ja, also.
Ja.
Oder bei der Bekleidung. Ja.
Und jetzt bin ich da noch das Lachen der Auge schuldig.
Yep.
Das Lachen der Auge ist tatsächlich das. Durch diese hohen Importzölle ist ja die Idee die, dass das so teuer wird, dass die lokalen Produktionsformen wieder eine gewisse Chance haben. Das wird im Rahmenbau überhaupt nicht funktionieren, weil einfach die ganze Kette einfach nicht stimmt. Ah, die Aluminiumprodukte, wenn wir Aluminiumrahmen hier zusammenschrauben, also zusammenbrutzeln mit Leuten, die wir gar nicht finden, da ist unser geringstes Problem der Preis, sondern die ganzen Halbzeuge, alles kommt aus Fernost. Und Aluminiumproduktion in energieschwachen Deutschland ist völlig absurd. Also wer davon träumt, der träumt, es ist wirklich, das, also da muss man wirklich, da muss man schon wirklich mit Blinden geschlagen sein. Aber, und jetzt kommt der Punkt, was es tut, ist, es reißt Tür und Tor auf für absolut überfällige und notwendige Innovationsmaßnahmen. Zum Beispiel automatisierter, also werkzeuggebundener, automatisierter Rahmenbau. Short Fiber Injection Molding, wie wir in Bayern sagen. Das ist im Grunde genommen, das ist ein Carbonrahmen, der gespritzt wird. Der konkurriert nicht mit einem Carbonrahmen, sondern der konkurriert mit einem Aluminiumrahmen. Das ist alles Recyclingmaterial, das geschreddert wird, also Autos, die, weil Carbon ist nicht recycelbar, aber es ist unendlich in diesem Verfahren wiederverwendbar. Und du hast eine Zykluszeit von 200 Sekunden, dann hast du einen Fahrradrahmen. Advanced zum Beispiel, die haben diese Technologie eingesetzt. Die sind nicht an dieser Technologie bankrott gegangen, sondern es war komplett was anderes. Die haben es eingesetzt und die waren sehr erfolgreich damit. Und hast du das, und ich würde mal sagen, so Reshoring in bei unserem, wie gesagt, Arbeitnehmerschwachen, haben wir einfach mal, Hochlohnland, ist das nur mit einem Technologiesprung möglich. Und dann müssten wir auch anfangen, die Produkte vollständig anders zu entwickeln. Und zwar weniger Rahmenhüllen. Das brauchen wir im E-Bike sowieso nicht mehr so viel Rahmenhüllen. Also Unisex, Unisize und auf so ein Fertigungs-, auf hoch automatisierbares Fertigungsverfahren ausgelegt. Dann passiert bloß nur ein Punkt, über den man sich einmal klar sein muss. Also die Produktion, es kann sein, dass dann Roboter das zusammenschrauben. Dann haben wir es hier im Land, aber die Sache ist so automatisiert, dass eigentlich die breite Masse der Arbeitnehmer unter Umständen überhaupt nicht davon profitieren kann. Und dann stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, gut, die Wertschöpfung sitzt hier, das ist erstmal gut, aber what's the social benefit? Ich würde sagen, mittlerweile sage ich so, wenn ich mir jetzt also die völlige Destabilisierung durch die Amerikaner global anschaue, dann würde es mir tatsächlich um strategische Unabhängigkeit gehen. Und ich glaube, wir werden, also wir verkaufen eh keine Räder da drüben. Also kein Fahrradhersteller, europäischer Fahrradhersteller ist wirklich in den USA, außer Canon ein bisschen. Die ziehen sich alle zurück, weil sie sagen, der Markt ist noch nicht so weit. Der war vor 10 Jahren nicht so weit. Ich fürchte, dass der in 10 Jahren immer noch nicht so weit ist. Und jetzt noch ein kleiner Cliffhanger vom Anfang nochmal aufzulösen. Ich glaube, ich würde mich sogar so weit versteigen, dass der nächste interessante E-Bike-Markt der Zukunft, die nächsten 5 bis 10 Jahren, China sein wird.
Okay.
Die fangen jetzt Fahrradfahren an, Rennradfahren. Das ist so, das ist typische, dieser neue, in Anführungszeichen, Elitensport. Nachdem China die ganze Entwicklung im Turbo-Modus durchlebt, die haben ja, Fahrradfahren ist wirklich the poor man's mobility. Jeder, der sich ein bisschen was auf sich hält, kauft Auto. Das passiert jetzt ja gerade. Oder der erste E-Scooter oder Scooter, dann Auto. Mhm. Jetzt fangen aber die reichen Eliten bereits an, dass sie im Grunde genommen das tun, was hier auch oft passiert, dass die halt sehr viel Rennrad fahren, also über wirklich viel Rennräder.
Also es bleibt hier wieder im Sportsegment oder startet im Sportsegment?
Genau, damit die ganze reiche Elite, diese Performance, Lifestyle, das ist so offen zur Schau getragen, ich habe A, die Zeit, ich habe die Kohle, ich bin körperlich fit, ich kann es mir leisten, wird so eine starke Vorbildfunktion haben, dass das Thema Biken, Fahrradfahren auch in Fernost und in China bei Regionen, wo das tatsächlich einigermaßen klimatisch sinnvoll ist, tatsächlich zu einem Thema wird. Das wird in Anführungszeichen über den Lifestyle, diesen Healthy Lifestyle, und die sind tatsächlich sehr mittlerweile auch sehr, sehr körper- und gesundheitsbewusst, die Chinesen, es geht wahnsinnig schnell, wird dann auch der Punkt kommen, wo sie das Thema E-Bike dann in einer bisschen einer breiteren Art und Weise entdecken werden. Die große Frage wird sein, ob es uns in Europa was nutzt, weil ich fürchte in Anführungszeichen, bis dahin sind die chinesischen Markenbildung, was Marketing, Marke und so weiter betrifft, auf so einem hohen Niveau, dass es eigentlich nur noch solche Heritage-Marken wie Colnago da drüben braucht, die einfach einen anderen Spin mitbringen. Trotzdem ist es ein Thema, wo wir offen bleiben sollten. Also ich werde mir jetzt unbedingt machen, aber für mich, der amerikanische Markt hat nicht abgekippt, der hebt uns verreckt nicht ab. Das liegt wahrscheinlich ein bisschen daran, weil das E-Bike sehr stark, also ist ein europäisches Thema, europäisch-japanisches Thema. Und die Amerikaner hassen alles, not invented here ist für die einfach kein Thema. Ihr Heiligtum des Mountainbikes ist entweiht worden. Die leben ganz stark von chinesischen Superbillig-Importen. Die haben riesen Qualitätsprobleme, wie bei uns vor 10 Jahren. Also wirklich mit Häuserbränden fast jede Woche. Und die haben jetzt 2 Reaktionsmöglichkeiten. Entweder sie gehen den Weg von uns, dass sie unsere Regulierung und unsere Normierung übernehmen, was sehr sinnvoll wäre. Das wird, also wenn ihr jetzt die jetzige Trump-Regierung anschaut, dann schießen sie lieber ins Knie, bevor sie irgendwas aus diesem alten Europa übernehmen. Die werden es höchstwahrscheinlich einfach verbieten. Punkt. Und wenn sie selber keinen starken Hersteller im Land haben, dann ist es für sie nur Desinteresse und dann wird Amerika als interessanter Markt unter Umständen, man muss es sehen, aber wird ausfallen. Aber wie gesagt, ich würde tatsächlich sagen, lass uns mal auf den asiatischen, den asiatischen Kontinent schauen, weil ich glaube, da gibt es tatsächlich nur sehr gute Möglichkeiten.
Interessant, wie sich die Weltordnung so schnell verschieben kann. Ja. Oder das Interesse an Märkten. Ja. Ich danke dir wieder mal für eine Tour de Force am Ende dieser Woche. Super spannende Einblicke, wirklich sehr interessant. Danke auch für all die Hintergrundinfos, die wir ja nicht kennen und die das Bild dann doch ein bisschen runder machen und ein wenig Tiefe verleihen. Vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt positiv und kämpferisch. Lasst euch nicht zu sehr einschüchtern. Wir versuchen es zumindest auch nicht. Und schreibt uns, wie stets, Vorschläge, Kritik, Feedback, alles bei uns eintrudelt. Und wir hören uns das nächste Mal. Nehmt fleißig das Rad. Adieu.
Ciao.